Ja, ihr Lieben, auch ich freue mich sehr, dass wir heute Gottesdienst feiern können. Heute halte ich etwas, ich glaube, Einmaliges, und zwar eine Wunschpredigt. Diese Predigt hat sich jemand aus der Gemeinde gewünscht. Und das hatte folgenden Hintergrund. Ich habe ja vor 3 Wochen hier am 2. Januar über die Jahreslosung gepredigt. Und wer die Jahreslosung noch präsent hat, der weiß, was für ein wohltuender und ermutigender Text das ist. Ja, Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht wegschicken, den werde ich nicht abweisen. Was für eine Ermutigung für das neue Jahr. Großartig, positiv. Und von solchen Texten gibt es ja viele in der Bibel, Gott sei Dank. Da kommt jemand und sagt, ja, Thorsten, das ist ja schön und gut, diese schönen Verse und Texte. Aber es gibt doch viele andere Geschichten in der Bibel, die sind grausam, die sind eine Zumutung. Zum Beispiel die Geschichte, wo Abraham seinen Sohn Isaak opfern soll. Das ist doch furchtbar. Was sagst du dazu? Kannst du nicht dazu mal eine Predigt halten? Da habe ich gesagt, jo, mache ich. Das kann ich. Und das tue ich hiermit. Ich predige heute über diese dramatische Geschichte. Jutta Nordsieg sprach von einer Fülle von Dilemmata, eine Zumutung. Wir hören sie jetzt in der Lesung nach der Basisbibel.
Einige Zeit später stellte Gott Abraham auf die Probe. Er sagte zu ihm, Abraham. Der antwortete, hier bin ich. Gott sagte, nimm deinen einzigen, deinen geliebten Sohn Isaak und geh mit ihm in das Land Moria. Bring ihn dort als Brandopfer dar, auf einem Berg, den ich dir nennen werde. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf und sattelte seinen Esel. Er nahm 2 seiner Knechte und seinen Sohn Isaak mit und hackte Holz für das Brandopfer. Dann brach er auf und ging zu dem Ort, den Gott ihm genannt hatte. Am 3. Tag sah Abraham den Berg in der Ferne. Da sagte er zu seinen Knechten, bleibt mit dem Esel hier, der Junge und ich, wir gehen dort hinauf, um zu beten. Dann kommen wir wieder zu euch zurück. Abraham nahm das Holz für das Brandopfer und lud es seinem Sohn Isaak auf. Er selbst nahm das Feuer und das Messer in die Hand. So gingen die beiden gemeinsam weiter. Isaak sagte zu Abraham, seinem Vater, mein Vater. Der erwiderte, ja, mein Sohn. Isaak fragte, hier sind Feuer und Holz. Aber wo ist das Lamm für das Brandopfer? Abraham antwortete, Gott wählt sich das Opferlamm aus, mein Sohn. So gingen die beiden gemeinsam weiter. Sie kamen an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Dort baute Abraham einen Altar und schichtete das Holz darauf. Dann fesselte er seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Abraham streckte seine Hand aus und ergriff das Messer, um seinen Sohn als Opfer darzubringen. Da rief ein Engel des Herrn vom Himmel her, Abraham, Abraham, der antwortete, hier bin ich. Der Engel sagte, streck deine Hand nicht nach dem Jungen aus und tu ihm nichts an. Jetzt weiß ich, dass du wirklich Ehrfurcht vor Gott hast. Deinen einzigen Sohn hast du mir nicht vorenthalten. Als Abraham aufsah, erblickte er einen Widder hinter sich. Der hatte sich mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen. Abraham ging hin, ergriff den Widder und brachte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer dar. Abraham nannte diesen Ort, der Herr sieht. Deshalb sagt man noch heute, auf dem Berg, wo der Herr sich sehen lässt. Der Engel des Herrn rief ein 2. Mal vom Himmel her Abraham zu. Das habe ich bei mir selbst geschworen, Ausspruch von Gott, dem Herrn. Du hast mir deinen einzigen Sohn nicht vorenthalten. Weil du das getan hast, will ich dich über alle Maßen segnen. Ich lasse deine Nachkommen so zahlreich werden wie die Sterne am Himmel und die Sandkörner am Meeresstrand. Sie werden die Festungen ihrer Feinde erobern. Weil du auf mich gehört hast, werden alle Völker der Erde durch deine Nachkommen Segen empfangen. Daraufhin kehrte Abraham zu seinen Knechten zurück. Sie brachen auf und gingen gemeinsam nach Beersheba. Abraham wohnte dort.
Herzlichen Dank. Jedes Mal, wenn ich diesen Text lese oder höre, regt sich Widerstand und Empörung bei mir. Und ich kann denjenigen, der sich diese Predigt gewünscht hat, verstehen. Empörung über Gott und Empörung über Abraham. Beide stehen, finde ich, nicht in einem guten Licht da, jedenfalls zu Beginn. Empörung über Gott. Ganz ehrlich, lasst uns ehrlich sein. Keine Denkverbote, kein scheinfrommer Rückzug, sondern lasst uns ehrlich sein. Wie kann Gott so etwas Brutales, Unmenschliches fordern? Man kann sagen, ja, es war ja nicht so gemeint am Ende, ja, aber darf man das so machen? Ist das anständig von Gott? Ist es anständig und in Ordnung, die Opferung von Abrahams geliebtem Sohn zu fordern, auch nur zum Schein? Ist es in Ordnung, sein Freund, ja, Abraham war sein Freund, so wird es beschrieben, ihn so auf die Probe zu stellen, ist das in Ordnung? Und vor allem die Frage für uns heute, ich will ja nicht einfach nur eine Geschichte erzählen von früher, für uns heute, macht Gott das mit uns auch so? Macht er das mit dir so? Musst du davon ausgehen, dass Gott dich auf die Probe stellt durch dein Leid, durch deine Verluste, durch deine Krankheiten, weil er mal sehen will, wie gut dein Vertrauen ist? Macht er das so? Auf den ersten Blick bin ich empört über Gott. Ich bin empört über Abraham. Abraham gilt als Vater des Glaubens. Nicht nur im Alten, als auch im Neuen Testament wird er uns vorgestellt, das ist ein Vorbild. Aber ich bin empört über ihn, weil er einfach so handelt. Kein Protest, kein Widerspruch, kein Kampf mit Gott. Ja? Und Abraham war jemand, der konnte ringen, der konnte auch mit Gott handeln. Vielleicht kennt ihr die Geschichte ein paar Kapitel vorher mit Sodom und Gomorra, da hat er mit Gott gehandelt und hat sich eingesetzt für die Leute dort in Sodom und Gomorra und hat sich für die, ja, wirklich hat für die gerungen und so. Und hier kein Ton. Für seinen Sohn einfach nichts. Er nimmt es einfach so hin und macht es. Ich möchte mir diesen Mann nicht zum Vorbild nehmen. So möchte ich nicht sein. Ich habe anderes über Gott kennengelernt und auch über den Glauben. Ich habe gelernt, dass ich bei Gott sein darf, wie ich bin, auch mit meinen Fragen, mit meinen Zweifeln, mit meinen inneren Kämpfen. Aber einfach so etwas zu schlucken und in einem Kadavergehorsam es auszuführen, so möchte ich nicht sein. Hier wird mir einer zum Vorbild gemacht, der scheinbar über allem steht. Und das überfordert mich. So werde ich nie sein und so will ich auch nicht sein. Und Jesus ist mir ein besseres Vorbild. Ja, Jesus hat gekämpft, hat gerungen im Garten Gethsemane. Vater, ja, ich will diesen Weg nicht gehen. Da finde ich mich eher wieder als bei diesem Abraham, der solch eine Zumutung hört, einen Befehl und ihn dann tut. Ja, Empörung. Empörung über Gott, Empörung über Abraham. Und darum kann ich auch den Bittsteller für diese Predigt verstehen. Und trotzdem hat dieser Text ja auch eine Botschaft, die wir neu entdecken können, jenseits von Empörung. Ja, dass solche ehrlichen Texte in der Bibel stehen, das haben wir schon vorher auch besprochen, das ist gut so, aber vielleicht gibt es ja noch mehr an Inhalt, an Botschaft, und da möchte ich euch mit hineinnehmen jetzt in diesen Text. Schon der Beginn ist wichtig. Es fängt nämlich so an, nach diesen Geschichten stellte Gott Abraham auf die Probe. Nach diesen Geschichten. Es gab also schon eine Vorgeschichte. Ja? Das ist nicht die erste Begegnung mit Gott, sondern Abraham hatte schon ganz viele Begegnungen mit Gott. Der kannte Gott, der hatte Erfahrungen mit Gott und der wusste, Gott ist ein Gott, der treu ist, der zu ihm steht, der seine Verheißungen wahrmacht und der es letztlich gut mit ihm meint. Und diese Vorgeschichte der Treue, hat es ihm vielleicht leichter gemacht, weil er sagt, ich kenne diesen Gott, das ist eine Zumutung, das geht gar nicht, aber ich kenne den und darum wage ich es, das zu tun, ihm zu folgen. Gott spricht und Abraham antwortet, hier bin ich. Gott spricht, ja, es war eine vertraute Stimme für Abraham. Und er sagt, hier bin ich, ich bin bereit für dein Reden, ich will mich deinem Reden stellen. Gott, was hast du mir zu sagen? Wie ist es bei uns, wenn wir Gottes Stimme hören? Wobei, kennen wir diese Erfahrung noch, Gottes Stimme zu hören? Wenn wir jetzt ein Bibelgespräch oder ein Hauskreis hätten, da würde ich darüber jetzt mal mit euch reden. Macht ihr die Erfahrung, Gott zu hören in eurem Leben? Zu wissen, jetzt spricht Gott zu mir. Und wenn ja, wodurch? Bei vielen ist es so, dass sie das durch einen Bibeltext erfahren oder im Gespräch mit anderen Menschen, in einem Gottesdienst. Hören wir Gott noch? Spannende Frage. Und dann ist die Frage, wenn wir Gott hören, sagen wir dann auch, hier bin ich. Rede. Ich will offen sein für das, was du mir zu sagen hast. Ich will dir nicht ausweichen. Ich will auch deine Zumutungen ernst nehmen. Vielleicht hat auch Gott für dich und für mich Zumutungen. Nicht nur Trost und Streicheln und so, sondern auch Zumutungen und Kritisches. Wollen wir dem standhalten? Wollen wir sagen, Herr, hier bin ich, egal was du mir zu sagen hast? Sind wir so offen für jedes Reden Gottes? Ich möchte es lernen, wenn ich in der Bibel sein Reden vernehme. Oder darüber hinaus zu sagen, Herr, hier bin ich. Was hast du mir wirklich zu sagen? Und nicht nur, was ich mir vielleicht einbilde. Abraham macht das und ist gespannt. Und jetzt hört er diese unerhörte Forderung. Nimm Isaak und opfere ihn. Aber da steht noch mehr. Da steht nicht nur, nimm Isaak und opfere ihn, sondern nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und opfere ihn. Da wird die ganze Zumutung, die ganze Dramatik deutlich. Er war der einzige Sohn der Verheißung. Da hat Gott alle Verheißung hineingelegt. Und es war ein Sohn, der lieb gehabt wurde, den du lieb hast, den opfere. Was für eine Ungeheuerlichkeit. Jetzt lade ich mal alle ein von euch, die Kinder haben. Versetzt euch mal in diese Situation. Ihr habt Kinder, ihr habt vielleicht auch Enkel. Wenn Gott das zu euch sagen würde, geh und opfere dein Kind. Schlachte es. Das war ein Schlachten. Ne? Das Wort töten, das ist so, da steht eigentlich Schlachten im Hebräischen. Schlachte dein Kind. Ich finde das ungeheuerlich. Und das wühlt auf. Ja, und dann dieser Zusatz. Dein einziger Sohn, den du lieb hast. Ja, und wie reagiert Abraham darauf? Da stand Abraham früh am Morgen auf, nahm seinen Sohn Isaak, Holz für das Opfer, zwei Knechte und ging hin an den Ort, den Gott ihm gesagt hatte. Einfach so. Wobei, was in ihm abgelaufen ist, wissen wir nicht. Wichtig ist, dass der Autor des Textes daran kein Interesse hat. Der wollte keinen Einblick in die Psyche des Abraham aufschreiben. Ich wüsste es gerne. Nach 3 Tagen ist der Berg Moria in Sicht. Die Knechte werden zurückgelassen. Diesen Weg müssen die beiden nun allein gehen. Abraham nimmt Feuer und Messer. Seinem Sohn lädt er das Holz auf die Schultern. Das Opferholz muss er selbst tragen. Das erinnert mich an einen Mann aus Nazareth, der auch ein Opferholz tragen musste. Und dann heißt es zweimal, die beiden gingen miteinander. Das ist ein abgründiger Satz. Ja, der Täter ist mit dem Opfer gemeinsam unterwegs. Der eine ahnungslos und voller Vertrauen zu seinem Papa und der andere zielstrebig auf die brutale Forderung Gottes zu. Die beiden gehen miteinander. Und jetzt ergreift Isaak das Wort und sagt, mein Vater. Auch hier wieder, vom Hebräischen merkt man das besonders, diese Nähe. Mein Papa, mein Vater. Da spüren wir diese Vertrautheit. Und Abraham, ja, mein Sohn. Isaak ist nicht dumm, ne? Er fragt, was auf die Hand liegt. Papa, wo ist denn das Opfertier? Wir haben ja alles dabei, das ganze Opfer-Equipment, aber das Opfertier fehlt. Ja, was soll Abraham sagen? Soll er ehrlich sein und sagen, ja, pass auf, lieber Isaak, dich werden wir opfern, dich werde ich schlachten? Das bringt er nicht übers Herz, also antwortet er diplomatisch und vielleicht schon mit einem bisschen Hoffnung, dass Gott das doch irgendwie noch anders klären könnte. Er sagt, Gott wird ein Opfertier organisieren. Gott sorgt dafür. Isaak gibt sich damit zufrieden. So, wir erfahren nichts über die Psyche des Abraham, aber ausführlich malt der Autor die Opfervorbereitungen aus. Na, wir können zusehen, das Drama steigt, aber wir können nicht eingreifen. Detaillierte Beschreibung. Er baut den Altar, er legt Holz obendrauf, er bindet Isaak fest. Was wird da schon der Sohn gedacht haben? Mein Papa, der immer für mich da war, mit dem ich gespielt habe, der mir zugehört hat, auf den ich mich immer verlassen kann, der bindet mich fest. Und was muss das für Abraham gewesen sein, seinen Sohn festzubinden und zu wissen, den muss ich gleich schlachten? Und dann schreitet Gott ein. Abraham, Abraham, tu das nicht. Rühr Isaak nicht an, denn nun weiß ich, dass du mir ganz und gar vertraust. Du bist der Einzige, du bist bereit, deinen einzigen geliebten Sohn für mich zu opfern. Was für eine Erleichterung muss das gewesen sein. Abraham blickt sich um und die Aussage an Isaak bewahrheitet sich. Ja, Gott wird ein Opfertier organisieren. Ein Widder hängt fest, den nimmt Abraham und opfert ihn. Und dann bekommt dieser Berg einen Namen, der Herr sieht. So hat Abraham es formuliert, der Herr sieht. Der Herr sieht mich, der lässt mich nicht aus den Augen, auch wenn es schwer ist, auch wenn er Unmögliches fordert, er sieht. Soweit die Geschichte. Abraham gilt im Neuen Testament als Vater des Glaubens. Am Anfang sprach ich davon, dass ich empört bin, aber ich finde es natürlich auch bewundernswert. Ja? Mit was für einem radikalen Glauben und was für einem radikalen Vertrauen, das mich aber überfordert, er Gott begegnet. Aber jetzt für uns. Wie ist das in unserem Leben? Ist Gott bei uns auch so? Ist Gott so einer, der uns auf die Probe stellt, der gucken will, wie fromm wir eigentlich sind, wie viel Glauben da ist? Unterzieht Gott uns solchen Prüfungen, wenn wir einen lieben Menschen verlieren, wenn wir leiden, wenn wir in Depressionen sind, wenn wir krank sind? Ist Gott so? Auch hier würde ich gerne mal mit euch reden darüber. Ich selbst habe meine Schwierigkeiten mit diesem Gedanken, dass Gott uns Menschen auf die Probe stellt, um zu checken, wie viel ist da an Gutem und an Glauben. Ich kann das auch vom Neuen Testament her für uns Christen nicht so sehen. Aber was ich weiß, und das wisst ihr alle auch aus eurem Leben, Gott lässt Schwierigkeiten zu. Gott lässt Krisen zu, Gott lässt Anfechtungen zu. Und manchmal führt er auch da hinein. Ja? Jesus lehrt uns ja beten, im Vater unser, führe mich nicht in die Anfechtung oder in die Versuchung, führe mich nicht da hinein. Vielleicht tut er das hier und da. Aber ich bin nicht überzeugt, dass das sein Stil ist. Ich weiß nicht, wie ihr eure Krisenzeiten erlebt habt oder erlebt. Ich selbst weiß, dass Krisenzeiten schlimme Zeiten sind. Zeiten, durch die ich nur durchgekrochen bin. Und wenn andere für mich nicht gebetet hätten, hätte ich manche Krisenzeit auch nicht durchstanden. Aber ich weiß auch, dass diese Anfechtungszeiten, diese Krisenzeiten besondere Zeiten waren, in denen ich Gott auch in besonderer Weise erfahren habe. Ich glaube, dass diese Opferungsgeschichte sowohl für Abraham als auch für Isaak weit darüber hinaus prägend war. Und für mich stellt sich vor allem die Frage, wie können wir einem Gott vertrauen, den wir nicht verstehen? Denn das ist ja unverständlich, ja? was er hier tut. Es ist nicht wirklich plausibel. Und es ist in unserem Leben ja auch so. Ja, da gehen wir Wege, persönlich oder auch als Gemeinde, und dann funktionieren Dinge nicht so, wie wir uns das vorstellen, oder wir erleben Schwierigkeiten und Krisen und wir sagen, Gott, wo bist du denn? Warum greifst du nicht ein? Warum hilfst du nicht? Warum führst du uns nicht? Wie sollen wir einem Gott vertrauen, den wir nicht verstehen? Der uns dunkel vorkommt, der uns rätselhaft erscheint, an dessen Liebe wir zweifeln. Wie können wir dennoch glauben und vertrauen? Der Schlüssel, finde ich, ein Schlüssel zu Abrahams Vertrauen war die gemeinsame Geschichte mit Gott, sagte ich zu Beginn. Der kannte den sehr gut. Der hatte viel mit ihm erlebt und vor allem seine Treue, seine unbedingte Zusage, sein Mitgehen unter allen Umständen und diese gemeinsame Geschichte, dieses Kennen dieses Gottes hat ihm die Kraft gegeben, auch diesem Wort Folge zu leisten. Und ich glaube, dass das ein Schlüssel ist. Wer Gott kennt, ich glaube, der kann leichter, nicht einfach, aber vielleicht leichter, in der Not Glaubensschritte gehen. Kennst du Gott? Kennst du Gott gut? Kann man das überhaupt, Gott kennen? Wer will schon von sich sagen, Gott zu kennen? Ein wichtiger Punkt. Im Neuen Testament können wir lernen, was es bedeutet, Gott kennenzulernen. Jesus sagt, wenn ihr mich kennenlernt, wenn ihr auf mich blickt, dann lernt ihr Gott kennen. Dann wisst ihr, wie Gott tickt. Und wenn wir uns Jesus anschauen, was sehen wir? Wir sehen ein Leben voller Barmherzigkeit, voller Güte, voller Zugewandtheit. Und wenn wir jetzt in den nächsten Wochen in die Passionszeit gehen, dann sehen wir noch mehr. Dann sehen wir einen Gott, der sich selbst das zumutet, was er Abraham verschont hat. Er opfert nämlich seinen geliebten Sohn. Er tut das, was Abraham nicht tun musste. Und Gott muss erfahren, seine Investition wird ausgeschlagen. Seine Liebe wird nicht verstanden. Jesus erfährt Ablehnung, Hass und Grausamkeit. Aber Gott bleibt sich und seiner Liebe treu. Gott schlägt nicht zurück. Gott zahlt es uns Menschen nicht heim, dass wir ihn gekreuzigt haben. Gott hält unseren Hass aus und verblutet an unserem Hass. Um uns deutlich zu machen, wie abgrundtief seine Liebe ist. Er wünscht sich, dass wir auf dieser Weise sein Herz verstehen. Dass wir ihn kennenlernen. Und dann sage ich, und das ist für mich so ein Schlüssel. Ja, wenn Gott so ist, wie ich es an Jesus und seiner Geschichte sehen kann, wenn ich Gott kennenlernen kann, als den, der er sich in Jesus gezeigt hat, wenn sein Herz wirklich so voller Liebe ist, dann will ich ihm auch vertrauen, auch wenn ich ihn nicht verstehe. Aber klar, das ist ein Geschenk, wenn man dann vertrauen kann. Wenn man dann diesen Weg gehen kann. Aber das ist meine vorsichtige Ahnung, meine vorsichtige Hoffnung. Ich kenne diesen Gott in Jesus. Und weil er so ist, wie er ist, darum glaube ich, dass auch schwere Wege gute Wege sein können. Und trotzdem hoffe ich, dass ich nie so eine intensive Erfahrung machen muss wie Abraham. Ich komme zum Schluss. Vielleicht gäbe es noch ganz anderes zu sagen zu diesem Text. Dieser Text hat einen Abgrund inhaltlich, aber er hat auch viele Dimensionen. Ihr könnt gerne gleich noch mit mir reden, wenn ihr wollt. Und könnt mir euren Umgang mit diesem Text sagen.